Es geht weiter um die beiden Bücher von Lutz Tettmann, Anu, eine Liebe in Estland und über uns der weite Himmel. Haben wir den ersten Band gelesen, so nehmen wir vielleicht voller Spannung den zweiten zur Hand. Doch wer hier eine Fortsetzung der Geschichte des ersten Bandes erwartet, wird zumindest in der Hinsicht enttäuscht, dass genau derselbe Handlungsrahmen hier erneut der Maßstab ist. Wäre der erste Band nicht schon so umfangreich gewesen, hätte man sagen können, im zweiten Band kommt das, was der Autor vergaß, im ersten zu erzählen. Vielleicht sollte ich also interessierten Leserinnen und Lesern empfehlen, nur eines der beiden Bücher zu lesen. Wem die Romanhandlung im Vordergrund ist, vielleicht. Aber wie gesagt, Lutz Tettmann breitet uns hier Dokumentarisches aus. Und zwar so viel, bis seine Schublade vollkommen leer ist. Also, auch im zweiten Buch lässt sich noch vieles lernen für diejenigen, die Estlands Geschichte des 20. Jahrhunderts besser kennenlernen möchten. Die Leserinnen und Leser müssen dann vielleicht in Kauf nehmen, durch Kenntnis des ersten Bandes die Rahmenhandlung schon zu 90% zu kennen und auf die kleinen zusätzlichen Details warten, die vor allem am Schluss des zweiten Buches noch offenbart werden. Tettmanns Hauptfigur, der deutsche Christoph Scherenberg, spiegelt auch einige Widersprüche in der Darstellung Nazi-Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg. Einerseits betont Christoph bei jeder Gelegenheit, nicht alle Deutsche seien Nazis. Andererseits meint er auf die Frage, warum niemand in Deutschland etwas gegen die Nazis tue, die meisten seien doch dafür oder schauten weg. Du wirst sofort weggesperrt, gilt als Entschuldigung, nichts tun zu können. Dann wieder die offenen Reden überall, gegenüber jedem estnischen Gesprächspartner, so als ob der Autor den Leserinnen und Lesern beweisen wolle, sein Hauptheld sei ein Ehrenmann. Seine offene Rede bleibt immer ohne direkte Folgen und als Arzt an der Front tötet er nicht, er rettet. Dieses Übergewicht des Ehrenhaften, was im ersten Buch fast wie ein Freispruch für die in Nazi-Deutschland Lebenden wirken könnte, wird im zweiten Band aufgelöst. Hier wird mehr erzählt über Judenmord, die Hitlergläubigkeit von Christophs Schwester oder den Nazi-Schergen in Estland. Ein anderer wichtiger Punkt im zweiten Band, jedenfalls taucht das Thema jetzt immer häufiger auf, ist die Frage, ob es einen Gott gibt. Im ersten Band ist Christoph noch beleidigt, als ihn seine Liebste nach Weihnachten fragt, als ob er sicher sei, dass Weihnachten nicht von den Esten gefeiert wird und ihn solche Zeremonien von Estland und seiner Liebe distanzieren könnten. Als Anno in Gedenken von Toten Blumen auf deren Grab legt, schließt er daraus, sie glaube an einen archaischen Gott. Christophs Tante Alvine glaubt fest an Gott, aber für Christoph ist sie eben auch nur ein Fossil aus der alten Zeit. Je weiter die Geschichte aber in die grausamen Schicksale der sibirischen Lager eintaucht, desto öfter wird auch die Existenz eines Gottes ausgeschlossen. Der deutschbalte Christoph urteilt milder. Im Rückblick formuliert er so: Wenn es einen Gott gibt, so wird er es möglich machen, dass die Menschen einmal wieder in ihr altes Land kommen können. Christoph kann nicht ganz ungläubig sein, denn schließlich glaubt er auch daran, dass es eine Fügung war, die ihn mit Anno zusammengeführt hat. Anno selbst sagt es ironischer: An einen alten Mann mit langem Bart glaube ich als alte Frau allerdings nicht. Das andere, das zweite Buch völlig beherrschende Thema ist das Leiden der Estinnen und Esten. Wenn auch im ersten Band die Geschichte schon komplett erzählt wirkt, das zweite Buch soll wohl vor allem ausführlich darauf eingehen, was Estland erleiden musste durch Nazis, Krieg, Stalinismus und Bolschewismus. Zwar werden auch Idealisten des Sozialismus geschildert, Indrek, der Este aus Hiuma, glühender Stalin-Anhänger, wird so etwas wie ein beinahe Freund von Christoph Scherenberg, aber es endet alles in Willkür und Gewalt. In diesem brutalen Strom gehen auch einzelne Idealisten sehr bald unter und die devoten Kriminellen werden nach oben gespült. Schade, dass Tettmann nicht ein Personenverzeichnis dem Buch anfügt, denn es ist nicht immer einfach, über zwei Bücher seinem fein verzweigten Beziehungsnetzwerk der einzelnen Personen zu folgen. Jedenfalls müssen Leserinnen und Leser hier auch die grausamen Einzelheiten des Lagerlebens in Sibirien ertragen. Längst haben wir uns von einem rein fiktiven Roman verabschiedet. Hier werden an vielen Stellen genaue Jahreszahlen und Tage genannt, an denen bestimmte Ereignisse stattfanden. Längst haben wir uns von der Ursprungsidee verabschiedet, solche Angaben seien vielleicht einem dem Autor hinterlassenen privaten Tagebuch des Christoph Scherenberg zu entnehmen. Wie gesagt, was Lutz Dettmann hier mit seinem Buch dokumentarisch erreichen möchte, das schreibt er auch auf. Und damit richtet er sich auch teilweise an Ästinnen und Ästen. So lässt er doch im zweiten Buch die inzwischen 50-jährige Tochter Annus sagen: »Wie sollen wir euch verstehen, wenn ihr schweigt? Denkt doch auch an uns, wir leiden durch eure Sprachlosigkeit, erleben euren Schmerz und können euch nicht helfen. Wie auch, wenn ihr schweigt?« Ja, über erlittenes, schier unermessliches Leiden auch sprechen zu können gegenüber den eigenen Kindern, das ist nicht nur für die eher als wortkarg bekannten Ästinnen und Ästen schwer. Auch dem notwendigen Dialog der Generationen möchte Dettmann sicher wohl dieses Buch schenken. Und wie um sicherzugehen, dass aus der ausführlichen Schilderung estnischer Befindlichkeiten auch Ideen zum Weiterdenken aufgenommen werden können, baut Dettmann auch noch etliche Literaturhinweise in seine Geschichte ein. Leider auch dies ohne angefügte Literaturliste. So müssen Leserinnen und Leser also aufmerksam lesen und es werden Verweise zu finden sein auf Bücher zum Beispiel von Aino Kallas, den Kalevipoeg, Hans Fallada, Anton Hansen-Tamsare, Theodor Storm, Hermann Hesse, Alfred Döblin, Walter Flex, Gustav Meyring oder Karl Radek. Hätten wir uns wünschen sollen, Lutz Dettmann hätte seine Geschichte auch nur in einem Buch aufschreiben können? Vielleicht für diejenigen, die immer nur die letzten Seiten lesen, wie die Geschichte denn ausgeht. Für einen Schriftsteller aber sicher eine überflüssige Frage. Wenn es denn ein Konzept sein könnte, eine Rahmenhandlung aus der Perspektive mehrerer handelnder Figuren zu schildern, dann wäre hier ja sogar ein dritter Band möglich. Vielleicht könnten ja russische Sichtweisen noch Einzelheiten hinzufügen, die von anderen übersehen wurden. Nehmen wir also die beiden Bücher lieber wie sie sind. Das erste Buch stellvertretend für das Schicksal Estlands am Beispiel von zwei Liebenden, der zweite Band vor allem als ein Buch für die Leiden Estlands. Zu hoffen bleibt einerseits, dass alle Völker und Nationen sich eine Offenheit dafür bewahren, auch die eigene Geschichte aufzuarbeiten, auch wenn vermeintliche Helden dabei ein paar Kratzer abbekommen. Und für die Leserinnen und Leser ist zu hoffen, dass die deutschen Gäste in Estland heute sich den Satz von Anu zu Herzen nehmen können, die ihrem Christoph schon früh voraussagte: Wer einmal auf Hiiumaa war und die Insel liebt, muss zurückkommen, denn er lässt einen Teil seines Herzens hier. Die Rede war von den beiden Büchern von Lutz Dettmann, Anu, eine Liebe in Estland und Über uns der weite Himmel, beide erschienen bei Lehmanns Media Berlin 2019.